Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Bonjour, Messieurs, Dames. Und dann geht es leider nicht mehr weiter. Das Englische ging ja noch, Französisch konnte ich eigentlich mal ganz gut, aber habe ich so viel vergessen. Nach meiner Zeit, in der ich in Belgien gewohnt habe, konnte man natürlich sehr viel Französisch. So, ich begrüße aber trotzdem alle, diesmal in Deutsch und Wolfgang Rudolph, ich gebe dir die Chance, das ebenfalls zu tun.
Ich habe wieder Chancen. Unglaublich. Ich begrüße alle Männlein, alle Weiblein und alle anderen auch.
Wir haben noch einen, der vielleicht begrüßen will.
Bitte begrüßen. Hallo, liebe Hörerinnen, hallo, liebe Hörer, hier ist der Heinz Schmitz. Und wie die anderen beiden freue ich mich, dass Sie dabei sind.
Oh, wie nett.
Wir haben dich nicht allein gelassen.
Wir haben interessante Themen in der Sendung. Wir schalten mal nach Darkstuhl, nicht um dort ein...
Ins Kloster.
Ins Kloster und nicht um dort ein Seminar aufzuzeichnen, die Ergebnisse, sondern wir wollen gratulieren, denn Darkstuhl wurde besonders gut bewertet von der Leibniz-Gesellschaft. Darkstuhl ist eine Tochter der Leibniz-Gesellschaft und die nächsten 7 Jahre gibt es wieder Geld, sodass wir in den nächsten 7 Jahren noch Sendungen machen können von dort.
Und was aus Galileo wird, das werden wir auch mit Peter Welchering gemeinsam beleuchten, ob diese beiden Satelliten, die da armselig um die Erde kreisen, wieder heruntergeholt werden oder ob man die anderen hinterher schickt oder ob man andere Frequenzen braucht, das werden wir vielleicht ein klein wenig klar machen können.
Und dann hat sich hier herausgestellt, dass Heinz Schmitz klaut.
Na, er macht was über Cloud Computing.
Ach so.
Das steht hier auf dem Plan Heinz Cloud, aber natürlich nicht mit K.
Also ich halte das für eine Unterstellung.
Ja. Okay, jetzt hören wir erstmal rein. Wir sprechen gleich mit dem Professor Wilhelm von der Universität Saarbrücken.
Wolfgang Back, wer war Galileo?
Galileo, das müsstest du doch wissen, wer Galileo war.
Ich teste dich ja gerade.
Ich würde lieber was hören von heutigem Galileo. Also Galileo war ein Italiener.
Ich weiß es nicht. Also,
ja, ach so. Der stand also vor Gericht, weil er behauptet hat, die Erde sei rund.
Ja, dass die Erde rund ist, davon geht man bei Galileo auch aus bei diesem Projekt. Aber mittlerweile sind da Ecken reingekommen, Peter Welchering. Was ist denn da passiert?
Ja, wenn man nicht aufpasst, dann wird die Erde wieder zur Scheibe bei Galileo. Denn passiert ist Folgendes, Galileo steht so gut wie vor dem Aus, wenn sich die EU nicht noch mit China einigen kann. Hintergrund ist, Galileo braucht natürlich, damit die Satelliten-Navigationssignale gesendet werden können, Satellitenfrequenzen. Und just diese Satellitenfrequenzen, die zwar die Europäische Union bei der Internationalen Fernmeldeunion im Jahr 2000 beantragt hat, die macht China jetzt der EU streitig, indem China sagt, ihr habt die beantragt, wir haben die auch beantragt, aber wir haben mit Beidou, unserem Satellitensystem, schon mehr Satelliten oben als ihr und deshalb stehen uns diese Frequenzen jetzt für unsere Kommunikation zu. Daraufhin hat sich die EU mit China zusammengesetzt und sie haben diskutiert, können wir denn unter Umständen eine Frequenzteilung, eine Aufsplittung hinbekommen. Und hat China gesagt, ja, das geht schon, kostet euch eine Kleinigkeit. Wir denken da so an 3 Milliarden Euro, nicht Dollar. Wobei, ja, wenn der Euro so
geht
runterfällt.
Ja, ne? Geht ja noch, weil wenn wir an Griechenland denken und so.
Ja, ja.
Drei Milliarden.
Das 3 Milliarden.
Ja, ja, gut.
Ja, und dann gab es ein weiteres Problem. Die EU hat dann ganz, ganz leise weinend nachgefragt, ja, und was ist denn mit den Korrektursignalen? Da bräuchten wir ja auch eine Frequenz. Und da hat China gesagt, ja, also tut uns leid, Jungs, die geben wir euch nicht. Und jetzt stehen wir vor dem Problem bei Galileo, dass Galileo dann unter Umständen, wenn die EU sehr viel Geld zahlt, sich mit China einigt, zwar die Frequenzen haben kann, über die dann die ganz normalen Galileo-Satelliten ihr Satellitennavigationssignal abstrahlen können, aber die Frequenz, die gebraucht wird, um EGNOS ist das europäische Korrektursignal, die gebraucht wird, um eben diese EGNOS-Korrektursignale auszustrahlen. Die hat die EU nicht und ohne Korrektursignale bleibt Galileo natürlich nur ein sehr, sehr ungefährer Navigationsdienst. Also da kann man vielleicht so auf 2, 3, 4 Meter genau navigieren, aber genauer eben nicht. Und dann sagen viele potenzielle Nutzer, vor allen Dingen Leute, die dafür auch Geld bezahlt hätten, dann interessiert uns Galileo nicht mehr. Und damit dürfte Galileo, wenn das so weiterläuft, vor dem Ende sein.
Peter, das Spektrum umfasst aber doch nicht eine einzige Frequenz oder zwei oder drei. Wir haben hier unendlich viele Frequenzen. Wo ist das Problem, auf eine andere Frequenz auszuweichen?
Das hat man bei der EU auch überlegt und die nächste Weltfunkkonferenz, die findet 2012 statt. Da ist die EU darauf gekommen, dann könnten wir ja zumindest für das Korrektursignal eine neue Frequenz beantragen. Aber die Antragsfrist für die Weltfunkkonferenz 2012 in Genf, die ist abgelaufen. Das heißt, man könnte das dann erst auf der nächsten Weltfunkkonferenz, also genau 22. genommen sogar auf der übernächsten 2016, beraten, dann würde es nochmal ungefähr 2 Jahre dauern, ehe die Frequenzen wirklich zugeteilt werden. Das heißt, wir wären so ab 2018 in der Lage, dann auch mit so einem Korrektursignal endlich Galileo in Betrieb gehen zu lassen. Ja, und das wäre viel zu spät, weil 2012 startet GPS mit einem neuen System, mit neuen Korrektursignalen, unabhängig vom Militär, mit hochgenauer auf 5 Zentimeter insgesamt genau, teilweise sogar auf 3 Zentimeter genauer Navigation. Und da hat dann Galileo eigentlich keine Chance mehr. Dann startet das chinesische System Beidou, zunächst 2012 für den asiatischen Raum. 2020 soll das weltweit arbeiten, auch mit einer sehr hohen Genauigkeit, mit einem sehr präzisen Signal. Klar, die nutzen das EGNOS-Signal, dafür haben sie die Frequenz. Und dann wäre Galileo endgültig vollkommen abgeschlagen auf dem dritten Platz.
Wie konnte das eigentlich passieren? Also, dass diese Betreibergesellschaft, dass die nicht so gut funktioniert, das habe ich auch mal gemerkt. Ich wollte ein Interview machen mit dem Chef von der Betreibergesellschaft Galileo. Und dann habe ich als Antwort bekommen, dass dieser Chef hätte sein Soll für das Jahr so und so viel, 2008 oder sowas, hätte er schon ausgeschöpft für Interviews. Ich weiß nur, dass man Geld ausschöpfen kann für ein Jahr.
Ja, also der konnte eben nicht mehr reden.
Ja. Ja. Also sowas habe ich noch nie erlebt in meiner langen, langen Praxis, dass das Depot für Gespräche ausgeschöpft war.
Peter, wenn ich mir das so genau überlege, dieses eigentlich kranke Pferd Galileo, was ja immer wieder halb gestorben war und dann wieder aufgepäppelt wurde und wieder gestorben, das ist ja eigentlich ein Finanzmodell. Das ist eine Sache, die uns eigentlich Geld kosten soll, sowohl als Staat, wie auch dann, wenn wir daran partizipieren wollen mit unserem Navigationssystem. Wenn aber doch jetzt die alten Systeme aufgepäppelt werden, dann brauchen wir das so gar nicht. Könnten wir da nicht einfach Geld sparen?
Ja, da könnten wir sehr wohl Geld sparen. Allerdings auch das neue hochpräzise GPS wird natürlich Geld kosten. Und die GPS-Dienste, die dann beispielsweise für den Brückenbau interessant sind oder für die Binnenschifffahrt oder generell für die Logistik, die werden natürlich auch was kosten. Und da werden dann die einzelnen Dienstteilnehmer auch was zahlen müssen. Nur eben in dem Fall dann an GPS und eben nicht an Galileo. Und man hat ja ursprünglich 3,5 Milliarden Euro in Galileo gesteckt, dann nochmal 2 Milliarden draufgelegt, weil man meinte, man will unabhängig werden vom amerikanischen Anbieter, zumal ja auch das amerikanische Militär hier öfter mal Satellitenfrequenzen abgeschaltet hat. Und man braucht einen eigenen europäischen Dienst, auch um die gesamte Forschung voranzubringen. Und vor allen Dingen in der Logistik, bei vielen Logistikprojekten, die wir in Europa betreiben, ein Beispiel etwa die Binnenschifffahrt, da geht es darum, dass Schubverbände nur noch Satelliten gesteuert mit mehreren Schiffen hintereinander, also 10, 15 Schiffe hintereinander in der Binnenschifffahrt gesteuert werden können und damit sehr, sehr günstig arbeiten können. Also da könnte man wirklich sehr viel Güterverkehr von der Straße auf den Fluss bringen. Diese Projekte sind alle gefährdet, weil die sehr stark darauf gesetzt haben, auch mit Galileo arbeiten zu können.
Und was würde passieren, wenn die Frequenzen sind ja nur zugesagt für Galileo, beantragt und genehmigt, wenn man einfach auf diesen zugesagten und genehmigten Frequenzen arbeiten würde, dann hätten die Chinesen doch mindestens genauso viele Probleme wie wir.
Ja, Galileo hat da ein paar mehr Probleme, weil es tatsächlich eine Klausel gibt, wer als erster diese Frequenzen dadurch in Betrieb genommen hat, dass er wirklich entsprechende Satelliten im All hat, der darf die Frequenzen nutzen.
Einen haben wir da auch, ne?
Wir haben inzwischen sogar schon zwei.
Zwei haben wir schon, ja.
Aber die Chinesen haben mehr. Die haben drei. Insgesamt jetzt schon, ja, ich glaube, der vierte oder fünfte wird in diesen Tagen gestartet. Und weil sie mehr haben, beanspruchen sie dann, so wie man früher Kontinente erobert hat, gehören uns jetzt auch die Frequenzen.
Also sollte man Galileo umbenennen in Morpheus, denn die haben bisher alles verschlafen. Dieses Geschichte auch. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Dankeschön, Peter.
Ja, danke auch. Tschüss nach Köln.
Die Hörer vom Computer Club 2, die sind sicherlich in einer Sache sehr im Vorteil. Denn sie wissen mit dem Wort Darkstuhl etwas anzufangen. Aus Darkstuhl kommen ja immer sehr interessante Interviews. Und Darkstuhl, das Schloss Darkstuhl im Saarland, ja, das ist eine Stätte, ich kenne die auch, ich war da auch schon zwei oder drei oder viermal sogar schon da. Und ich weiß, dass man da sehr viel Geist zusammenbringt und dass man sehr, sehr kreativ dort über Dinge des Lebens nachdenken kann, Spezialdinge oft. Sie wissen das ja auch von unseren Interviews. Und dass man auf jeden Fall aus Darkstuhl schlauer wieder weggeht. Und dieses Darkstuhl, das wir so lange begleitet haben, ich will nicht sagen, durch uns ist das jetzt geehrt worden, aber es gehört ja zu den Helmholtz-Instituten.
Nein,
Leibniz-Instituten. Zu den Leibniz-Instituten. Und die machen jedes Jahr oder alle zwei Jahre irgendwie so eine Art...
Alle sieben Jahre,
so eine Art Durchsicht. Was ist denn da gelaufen und wie haben die denn abgeschnitten, was haben die gemacht? Und siehe da, Darkstuhl ist besonders dabei... Ja, was ist es, Herr Professor Wilhelm? Sie sind ja der wissenschaftliche Leiter von diesen Darkstuhl-Sachen.
Ja, also es kommt eine Kommission nach Darkstuhl und man, nach langer Vorbereitung, man musste einen dicken Ordner mit Unterlagen abgeben, in denen man genau beschreibt, was alles so das Konzept ist, wie es sich vielleicht geändert hat in den letzten sieben Jahren und wie man es ausgefüllt hat. Also man muss Bericht erstatten über die Erfolge und Misserfolge. Und dann erstatten die Bewertungsgruppe erstattet einen Bericht an den Senat für Evaluation der Leibniz-Gemeinschaft. Und dann kommen nochmal so eine politische Gruppe kommt zusammen und beschließt, dass auch die Aufgabe immer noch wichtig ist und relevant. Und wenn beides zusammenstimmt, also die Aufgabe ist relevant und man hat sie gut erledigt, dann wird man positiv evaluiert und kriegt für weitere sieben Jahre Staatsknete. Und wir sind also mit, uns hat man bestätigt, dass wir mit außerordentlichem Erfolg gearbeitet haben. Das ist so die Höchstnote. Und der Präsident hat gesagt, wir wären ein Stern am Leibniz-Himmel. Da sind wir natürlich stolz.
Wir sind natürlich stolz, dass wir oft bei Ihnen zu Besuch sein
dürfen. Ja, wir haben schon gewusst, wo wir hingehen.
Ja, tatsächlich war eine der Aufgaben, die uns die erste Evaluation 2002 ins Stammbuch geschrieben hat, war, wir sollen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Ja. Und der Computer Club 2 ist da wirklich eine Komponente, die fest eingeplant ist.
Ja, und es ist ja auch so, dass man manchmal, eben hatten wir ja einen von dem Großrechner-Seminar, daran, die wundern sich, dass plötzlich da der Hörfunk was von denen will. Wundern sich, weil die so speziell denken, dass sie sagen, naja, von uns will ja sowieso keiner was wissen.
Also gut, was die machen, ist auch sehr speziell und nicht leicht zu vermitteln. Ich hoffe, es hat geklappt.
Ja, wunderbar. Das war ein sehr schönes Interview. Über 15 Minuten lang.
Ja, super.
Herr Professor Wilhelm, könnten Sie vielleicht mal kurz umreißen, was in Darkstuhl eigentlich alles passiert, was zu Ihrem Aufgabengebiet gehört, was Darkstuhl macht?
Ja, also unsere Aufgabe ist, die Informatikforschung zu unterstützen, indem man eine Art Wissenschaftskloster anbietet, in das über das ganze Jahr hin Informatiker und auch Anwender und Grundlagenforscher aus aller Welt für eine Woche hinkommen, um sich auszutauschen. Also die reisen wirklich aus USA, aus Japan, aus Australien an, finden das irgendwie, was liegt da ziemlich einsam in der Pampa im Nordsaarland. Und sie kommen dahin, weil sie wissen, eine Woche in Darkstuhl ist so intensiv im Austausch mit ihren Kollegen, dass es sich lohnt, da auch 25 Stunden im Flugzeug zu sitzen und 25 Stunden zurück. Also wir bringen Leute dazu, miteinander zu kommunizieren, und zwar die Spitzen ihres Gebietes und auch interessante Nachwuchs. Wir versuchen, alle zusammenzukriegen, was miteinander kommunizieren sollte.
Und der Umfang der Diskussionsrunden, die da sind, vom Thema her?
Ist ganz offen. Also wir haben die ganze Informatik in der ganzen Breite da. Wir haben angrenzende Gebiete. Also zum Beispiel letzte Woche war Equilibrium Computation da. Das ist da geht es um diese Gleichgewichtszustände aus der Spieltheorie. Und da kommen dann Volkswirtschaftler, Mathematiker, Informatiker zusammen. Und es geht darum, dass man Wirtschaftsprozesse wie ein Spiel auffasst, an dem mehrere Akteure mitmachen Und wenn es gut ausgeht, dann erreicht man einen stabilen Zustand, einen Gleichgewichtszustand und alle sind zu Glück, alle sind zufrieden. Und wie gesagt, das ist sowas Interdisziplinäres, da kommen dann Leute aus mehreren Fächern zusammen. Oder zum Beispiel ein hochinteressantes Thema war Fair Division, also die faire Verteilung von Ressourcen. Mhm. Interessiert Wirtschaftler, Soziologen, Juristen, Mathematiker, Informatiker, alle haben ihren Begriff von Fairness. Das stimmt nicht ganz überein, hat aber was miteinander zu tun. Und zum ersten Mal kommen die in Darkschul zusammen und tauschen sich eine Woche darüber aus, was denn jeweils ihr Begriff von Fairness ist und was man darüber weiß. Und wie die, ihre verschiedenen Fairnessbegriffe was miteinander zu tun haben. Also das ist, da haben wir wirklich auch, denke ich mal, Konsequenzen sogar bis in die Philosophie rein.
Wie groß ist Darkstuhl personalmäßig und gebäudemäßig?
Gebäudemäßig. Wir haben ungefähr eine Kapazität von 65 Zimmern und wir haben 28 Stellenäquivalente. So, das ist dann einmal ein Hotelbetrieb. Wir bringen ja Leute das ist umgebracht, haben wir noch niemand, aber untergebracht sind 20.000. Und wir verpflegen die wunderbar, also unsere Küche.
Das kann ich bestätigen.
Ich habe es öfter benutzen. Und wir haben ein wissenschaftliches Personal, also die betreuen die Veranstaltungen, bereiten die vor, machen die Nachbereitung, wir haben Systemadministratoren, wir haben eine Bibliothekarin, wir haben das ganze Breite an Personal, die wir brauchen, um das durchzuführen.
Und dann sind auch berühmt-berüchtigt die Abende, wo die Leute so zusammenkommen und da gibt es eine große Kühltheke, wo man reingreifen kann. Und da ist dann auch Alkoholisches dabei. Ich habe auch noch nie einen richtig besoffen gesehen.
Gibt's auch. Gott sei Dank selten.
Nein, aber sehr, sehr angeregt kann man sich da unterhalten mit allen Disziplinen, die man da vorfindet. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja. Und sehr, sehr, das ist erfüllend irgendwie. Man geht nach Hause und hat etwas gelernt.
Also man muss da wirklich sagen, die Abende im Weinkeller sind mindestens ebenso wichtig wie die Tage im Vortragssaal, denn abends ist man entspannt zusammen, man muss nicht unbedingt die große Show machen, man kann sich flexibel und entspannt austauschen und oft kommt bei diesem Spintisieren abends mehr bei raus als bei den Vorträgen am Tag. Also die Abende sind extrem wichtig.
Wie im normalen Leben auch.
Ja, genau. Und dann haben Sie natürlich mit Darkstuhl da eine Location gewählt, die ist ja fernab von jeglicher, also es gibt kein DVB-T, habe ich festgestellt.
Ja,
kommt nichts an.
Es gab sogar etliche Jahre auch keinen Handyempfang.
Handyempfang.
Ich war ganz glücklich darüber, denn der Witz vom Kloster, von der Klausur ist ja, man ist abgekoppelt. Und das ist auch ein Teil des Erfolges.
Aber Sie müssen dann den Leuten auch noch das Internet noch sperren, denn Fernsehen kann man mittlerweile auch im Internet gucken.
Ja, Internet sperren wir in dem Vortragssaal auch. Sie sind nicht alle begeistert davon, aber meine Beobachtung ist, wenn man es nicht macht, leidet die Intensität der Diskussion.
Was ist als nächstes bei Ihnen geplant? Welche Themen haben Sie für die kommenden Seminare schon, die Sie uns nennen können?
Ach, wir haben, wie gesagt, die ganze Breite und als nächstes haben wir eine Modellierungskonferenz. Da geht es darum, wie man Systeme modelliert und daraus Implementierungen gewinnt. Wir haben eine Program Composition, also da geht es darum, wie man zu effizienten Programmen kommt. Wir haben eine über Event Processing, Ereignisse. Das ist ein breit gefasster Begriff, auch an dem mehrere Teilgebiete der Informatik Interesse haben und darüber arbeiten. Wir haben Netzwerkseminare, wir haben Bioinformatik-Seminare. Also wir haben alles. Wir haben wirklich die ganze Breite.
Herr Wilhelm, das geht wahrscheinlich sogar einfacher, wenn wir sagen, darkstuhl.de die große, also Stuhl mit H. Und da gibt es sogar, glaube ich, schon Termine für 2012.
Einzelne könnte es schon geben.
Ja,
wir sind weit voraus ausgebucht.
Ja. Und da kann man alles nachlesen, auch da gibt es auch Papiere, was da besprochen wurde. Und
ja, genau.
Da muss man aber manchmal sehr, sehr tief einsteigen dabei. Das ist ja,
ja
gut
klar,
so.
Das ist ja klar. Das ist selbstverständlich, ja.
Da kommt also immer was Tolles dabei raus. Also noch einmal von meiner Seite auch herzlichen Glückwunsch zu dieser wunderbaren Beurteilung. Und es geht ja jetzt wohl weiter. Wie lange hält das denn jetzt? 7 Jahre?
7 Jahre, ja.
Das ist doch prima.
Naja. Ja.
Okay. Ja, dann alles Gute, viel Glück in der Denkfabrik Dagstuhl.
Ja, danke schön. Ja, tschüss.
So, Cloud Computing. Ein Thema, was wir immer und immer mal wieder ansehen, anhören, besprechen.
Hans, ja, weil es ja nun auch wirklich, also es ist ja auch nun wirklich ein Coming-Thema, ne? Das ist ja etwas, was noch gar nicht so richtig
stattgefunden hat. Ein Coming-Thema oder ein Running Gag? Oder
ja, ein Running Gag bei uns in der Sendung, aber es ist sicherlich ein Upcoming-Thema.
Heinz. Also es hat sich da vieles getan. Zunächst mal, Cloud Computing, weiß man gar nicht, was es ist. Ich bin so ein bisschen erinnert an die Anfangszeiten des Multimedia. Da wusste auch keiner, was damit gemeint war.
Doch, ich wusste das. Ich wusste das. Wenn 7 Strippen am Computer sind,
Dann ist Multimedia.
Dann ist es Multimedia.
Okay. Und wenn deine Programme nicht mehr zu Hause sind, dann ist eben Cloud Computing. Man muss das ein bisschen differenzieren, glaube ich.
Muss ich nicht verstehen, worüber ihr hier redet.
Nö.
Cool. Über Multimedia hast du das verstanden. Wenn 7 Kabel am Computer sind, dann ist es Multimedia.
Aber was haben 7 Kabel mit einer Wolke zu tun?
Lautsprecher und Dingsbums und Mikrofon und so.
Wolfgang, lass den Wolfgang.
Gut.
Das war die Multimedia. Aber wie gesagt, Cloud Computing ist nicht wirklich definiert zurzeit. Jeder springt auf den Zug mit auf, weil das ist ein wunderbares Wort. Jeder findet das toll und jeder macht Aktionen und sowas. Wir haben aber 2 verschiedene Ausprägungen. Was zum Beispiel Google macht mit ihren Google Apps oder was Microsoft mit seinem Azure machen will oder was Salesforce oder sowas macht, das ist im Prinzip, dass die Software über das Internet bereitstellen. Früher nannte man sowas Software as a Service, SaaS. Das hört sich aber Cloud Computing hört sich viel besser an. Andere, wie zum Beispiel IBM oder Amazon mit dem Elastic Computing Cloud, die stellen Rechnerleistung zur Verfügung. Die stellen keine Applikationen zur Verfügung. Mhm. Also wenn ich bei Google bin, da kann ich meine Textverarbeitung, meine Bildverarbeitung und sowas nehmen. Das ist nicht gar nicht mehr auf meiner lokalen Maschine. Das ist irgendwo, läuft das im Rechenzentrum und ich kann es benutzen. Der Nachteil ist, dass auch meine Daten in dem Rechenzentrum sind. Wenn ich Rechenleistung miete, kriege ich eine sogenannte virtuelle Maschine. Ich kriege also meine Computing Power zur Verfügung gestellt und muss dann aber selber da meine Software draufbringen.
Das heißt, ich muss von meinem Rechner aus meine Software über irgendwelche Drähte in irgendein Rechenzentrum bringen und das dort laufen lassen.
Ja.
Aber dann läuft es ja auch bei denen.
Dann läuft es auch bei denen, da sind auch die Daten nicht mehr vor Ort. Wäre ich jetzt auch gleich drauf gekommen. Das ist ja das, was wir immer wieder sagen. Guckt, wo eure Daten bleiben und mit wem ihr das macht. Diese Applikationen ins Netz zu stellen, hört sich so ganz einfach an, ist es aber anscheinend nicht. Zum Beispiel ist ja SAP seit langem dran und versucht, ihre Programme, das ehemalige R3, als Business by Design, ins Netz zu stellen. Also als Cloud Computing, das zu machen, so wird es auch mittlerweile genannt. Und das ist nicht so schwer, das hat man daran gesehen, dass der vorige Vorstandsvorsitzende Leo Apotheker darüber gestolpert ist, weil er zu viel Energie da reingesteckt hat. Man ist seit 5 Jahren, glaube ich, da dran und ist immer noch nicht wirklich weiter. Jetzt soll dieses Jahr mal wieder was kommen. Wollen wir mal schauen, was da passiert ist. Das wäre natürlich für diese riesen Softwarepakete hochinteressant, wenn man das machen könnte. Denn so eine SAP zum Beispiel ist eine Moloch-Software. Man braucht einen riesen Rechner dazu, man braucht Fachpersonal dazu, um es zu betreiben. Es ist teuer in der Anschaffung, es ist teuer im Betrieb und manche Firmen sind auch bei der Einführung pleite gegangen. Wie gesagt, das wäre also Software über den Draht. Das andere ist eben, dass ich meine Applikation, dass ich meinen Rechner anbiete. Dass ich zum Beispiel mir einen Desktop mieten kann. Dass ich eine virtuelle Maschine im Netz habe. Ich kenne das bei uns aus eigener Erfahrung. Ich habe virtuelle Desktops in unserem Rechenzentrum laufen, über die ich per Fernsteuerung kann und kann dann da bestimmte Aufgaben machen. Ich habe das also gar nicht auf meinem eigenen Rechner mehr installiert, sondern das ist eine spezielle Software, die für Firmenaufgaben ist. Die will ich auch gar nicht zu Hause haben. Die Daten will ich auch gar nicht zu Hause haben. Die liegen im gesicherten Rechenzentrum. Da kann ich mit arbeiten von jedem Punkt der Welt aus über gesicherte Zugangswege und habe dann da in unserer privaten Wolke meine Applikationen laufen oder meine virtuellen Maschinen
private
laufen.
Private Wolke, also die Firmenwolke.
Die Firmenwolke ist das denn. Das ist nämlich die Private Cloud, so heißt das auch, ne? Die private Wolke. Die öffentliche Wolke ist eben, dass irgendetwas, das ich bei einem fremden Rechenzentrum anmiete, das irgendwo ist, das ich auch nur über Drähte erreichen kann, wo ich auch nicht drankomme. Wo nicht meine Daten nicht mehr mir sind, physikalisch nicht mehr bei mir sind, sondern irgendwo im Rechenzentrum sind. Die Amazon haben sehr, sehr früh damit angefangen, weil die einfach zu viel Rechenleistung erstmal hatten und haben gesagt, okay, da vermieten wir unsere Rechenleistung. Das haben sie auch getan. Das ist ein Geschäftsmodell bei denen. Das wird auch kontinuierlich weiterentwickelt und ist interessant vor allen Dingen für Firmenkunden. Was Firmenkunden auch machen, ist bei Partnern, denen sie dann auch vertrauen, einfach Kapazitäten für bestimmte Zeiten anbieten. Ich möchte mein Rechenzentrum umbauen. Plötzlich brauche ich also dann für diese Übergangszeit, wo dann plötzlich alle Rechner werden rausgeräumt, es wird mal drin geputzt und sowas. In der Übergangszeit muss ich ja weiter arbeiten können. Die Firma muss ja weiter arbeiten. Da gehe ich einfach hin zu einem anderen Rechenzentrum, miete mir dort Rechenleistung und kann dann meine eigene Infrastruktur umbauen und hole mir dann die Rechenleistung, die Daten und meine Programme wieder zurück.
Wie lange dauert es eigentlich, so die kompletten Daten und die ganze Sache darüber zu schaufeln, bis das da läuft im anderen Rechenzentrum?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie man das aufgebaut hat. Wenn man, also die Datenübertragung dauert natürlich so lange, wie die Leitung braucht, das zu übertragen.
Aus dem Riesendatenbestände.
Ja, es kann doch schon mal sein, wenn man Plattenstapel mitnimmt. Gibt's auch schon. Das andere ist die Frage, wie man seine Softwarearchitektur aufgebaut hat. Kann ich auf den anderen Maschinen einfach weiterlaufen? Wenn ich zum Beispiel also auf einer virtuellen Maschine laufen habe, dann gibt es ein Fileformat, das die virtuelle Maschine beschreibt und alle Daten dazu beschreibt. Das OVF-Format, Open Virtual Fileformat. Das kann ich nehmen, diese Datei, und kann sie irgendeinem Rechenzentrum geben und der kann die dann die virtuelle Maschine einfach wieder starten. Und somit ist dann die Portierungszeit fällt vollkommen weg. Und das funktioniert auch recht gut mittlerweile. Wir hoffen, dass der Standard immer noch ein bisschen weiter ausgebaut wird, damit dann auch die Randbedingungen, die man so in Maschinen hat, damit die auch direkt mitkommen, also Memory, CPU, Last und sowas, was die alle braucht, dass alles direkt mit darin definiert ist.
Also ich weiß noch bei dem, wenn wir nochmal zurückgucken zu SAP, zu dem R3, das hat beim WDR Dreivierteljahr gedauert. Ja. Dreivierteljahr konnten wir unsere Produktionssachen nicht einsehen. Das heißt, wir wussten nicht, wie viel Geld habe ich dann überhaupt noch. Und die Produktionsleitung konnte auch nicht sehen. Es ist nur noch so und so viel Geld da. Also wir haben einfach drauf losgewurschtelt und nach Dreivierteljahr hat sich die Wahrheit gezeigt.
Ja.
Also es war schon hart.
Das ist bei anderen Firmen genauso
gewesen. Ja,
schon und hart. Wir kennen ja aus der Computerei, dass Distributoren, dass Peacock zum Beispiel damals pleite gegangen ist, weil sie sich mit dem Aufwand, der damit verbunden ist, eine neue Software einzuführen, einfach unterschätzt haben. Ne? In dem Fall war es dann auch SAP. Wobei man sagen muss, da war die Schuld jetzt nicht SAP, sondern das war einfach Management-Sachen, dass man sagt, man führt mal eben eine Software ein. Das, was man dafür die ganze Firma eventuell umstrukturieren muss, hat keiner dran gedacht.
Kann man das heute denn so cloudig besser machen?
Das ist eben das Problem, an dem SAP gerade rumkackst, dass man diese vielfältigen Organisationsformen, die man gerade bei kleinen Firmen hat, dass man die alle in einer Software abbilden muss, die dann eben auch noch für eine kleine Firma handhabbar ist. Deswegen kann man die Frage nicht so generell beantworten. Mhm. Man findet auch bei vielen kleineren Firmen einfach andere Softwarelösungen, die einfach schlanker sind.
Denn das kann man sich doch nicht leisten, so ein Jahr oder heutzutage oder ein Dreivierteljahr.
Viele Firmen haben damit massive Probleme gehabt mit solchen Umstellungen.
Ja. Was bei Cloud Computing noch aufkommt zurzeit, ist was anderes. Einfach Speicherplatz im Netz. Mhm. Ich habe mir jetzt mal einen Rechner gekauft, der kriegt dann plötzlich 1 GB Speicherplatz im Netz für ein Jahr frei. Und das sind auch Dienstleistungen, die auch so web.de oder sowas, also die Hoster alle anbieten, dass man einfach seine Daten auslagern kann und kann dann von allen Punkten ran. Ist vielleicht ganz nett, wenn man eine Kopie hat, die auch da zu Hause ist, aber so hat man auch unterwegs seine Daten.
Also Cloud Computing kommt mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auf uns zu. Das heißt also, wir werden uns künftig noch mehr damit befassen müssen, auch im Privatbereich.
Es wird sicherlich auch im Privatbereich.
Nicht jedermanns Sache, ne?
Wenn ich Daten habe, die ich öffentlich speichern kann, kann ich es machen. Und auch man sieht auch, dass Google da recht erfolgreich mit seinen Applikationen, die es anbietet über Netz und Azure, muss man mal schauen, was Microsoft damit macht.
Gut. Erfolgreich sind wir mit dem Daumenheben.
Ja, oder? Das kannst du ja später machen.
Ach so.
Ich denke, wir reden jetzt über eine andere Wolke, und zwar über die Urlaubswolke. Ui. Wir werden dieses Mal auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören. Denn wir machen eine Sommerpause. Es wurde immer gesagt, mach doch nicht so lange Sendung im Voraus, das ist dann dies und was weiß ich und langweilig und alt und so. Und ihr habt ja auch Urlaub verdient. Stimmt, haben wir. Dieses Jahr haben wir Urlaub verdient.
Also die wollen auch Urlaub haben, die Zuhörer.
Von uns, ja, genau. Wahrscheinlich.
Genau.
Also die letzte, nächste Woche kommt die letzte Audiofolge vor dem Urlaub. Und die erste nach dem Urlaub kommt am 19.07. Und das war's. Jetzt kannst du das mit deinem Daumen
machen. Nee, du musst sagen, die Fernsehsendung läuft ja mal weiter.
Die Fernsehsendung läuft weiter.
Gut, okay. Jetzt kommt der Daumen nach oben.
Und immer eböb.
Und Zickezack.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.